Wir thematisieren in diesem Podcast ja ziemlich häufig die Überlegenheit von batterieelektrischen Antrieben gegenüber den Wasserstoffantrieben. Und trotzdem betont ja nahezu jeder Forscher hier im Gespräch, wir brauchen den grünen Wasserstoff für die Energiewende. Aber wofür genau, das bleibt manchmal so ein bisschen offen. Da gehen die Meinungen auf jeden Fall auseinander. Einige sagen, wir brauchen es in Zukunft fürs Heizen, fürs Heizsystem. Andere sagen, wir brauchen den grünen Wasserstoff speziell dort, wo heutzutage Windkraftanlagen abgeregelt werden. Wir sprechen heute mit einem Unternehmen, was das einfach mal alles ausprobiert hat und siehe da, sogar geschafft hat. In Nordfriesland, da gibt es ein Dorf, die sogenannte E-Farm, die heute komplett energetisch autark ist. Und siehe da, der grüne Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Daniel.
Hallo Patrick. Bevor wir gleich loslegen, liebes Publikum, hier noch eine kleine Empfehlung für Sie. Rufen Sie doch gerne mal die Webseite batterie-news.de auf. Eine klare Empfehlung von uns. Da gibt es ganz, ganz viele aktuelle Neuigkeiten zu Batterieproduktion, aber auch zu Batterien im Allgemeinen. Wir rufen Sie tatsächlich auch selbst sehr häufig auf, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Und der ganz tolle Batterieatlas, den wir auch schon öfter eingeblendet bzw. besprochen haben, der ist da auch zu finden.
Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast in diesem Podcast und zwar aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen und moin moin, Uwe Petersen.
Moin, hallo.
Sie sind CEO bei der GP Joule GmbH und liebes Publikum, wenn man versucht, Herrn Petersens Unternehmen vorzustellen, dann scheitert man ganz, ganz schnell daran, weil GP Joule irgendwie alles macht. Sie sind sowohl aktiv in den Bereichen Solar, Wind, Wärme und Wasserstoff. Sie begleiten Kommunen und Unternehmen dabei, die richtige Energie- und Speicherform zu finden und sehen sich selbst als integrierter Energieversorger, der in allen Teilen der Energiewertschöpfungskette aktiv ist, also von der Erzeugung bis zur Nutzung. Herr Petersen, stellen Sie doch mal kurz Ihr Unternehmen noch mal vor.
Ja, vielen Dank. Wir sind ein Unternehmen, was es jetzt mittlerweile seit 14,5 Jahren gibt. Hauptsitz ist tatsächlich in ganz oben im Norden. Das hat uns auch sehr stark geprägt, aber wir sind auch im Süden. Mein Studienkollege, mit dem habe ich das Unternehmen zusammen gegründet, sitzt in der Nähe von Augsburg, sodass wir eigentlich auch in ganz Deutschland gut vertreten sind. Ja, wir sind eigentlich ein klassischer Projektierer von Solarparks und Windparks, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Und wir sind aber schon seit vielen Jahren dabei, uns um das ganze Thema Energiewende in der Summe zu kümmern. Und da muss man verstehen, dass eben die reine Energieproduktion aus Wind und Solar ja nicht ausreichend ist, um auch Deutschland im Endeffekt kontinuierlich mit Energie zu versorgen, sondern das geht eben auch darum, dass die einzige Ressource an CO2-freier Energie ja zum größten Teil, muss man sagen, Wind- und Solarenergie ist. Und diese müssen wir eben in alle anderen Sektoren auch reinbekommen. In die Mobilität, was, denke ich mal, auch mit ein großes Thema Ihres Podcasts hier ist. Aber es geht eben auch darum, diese Energie in die Wärme, in den Wärmebereich reinzubekommen und natürlich als Energieressource auch der Industrie zugänglich zu machen. Und mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der Summe. Deswegen schauen wir auch viel mehr auf das Gesamtsystem, weil wir müssen dafür sorgen, dass die Energie in das Gesamtsystem aufgenommen wird, dass die Ausbauziele, die wir jetzt auch verfolgen in der Bundesrepublik, dass wir die, wenn wir sie umsetzen wollen, müssen wir eben sehen, dass wir die Energie auch aufnahmefähig für unser Energiesystem bereitstellen. Und damit beschäftigen wir uns stark. Mhm.
Ja, wir sprechen natürlich in diesem Podcast am Ende hoffentlich noch über die Wasserstoffwirtschaft in Schwaben, hier ganz in der Nähe. Da sind Sie offenbar beteiligt. Sie sitzen in Norddeutschland. Da fragt man sich natürlich als neidischer Süddeutscher irgendwie, ob sozusagen diese Bedingungen, die Sie dort vorfinden in Norddeutschland, sehr viel Windenergie, ob die eigentlich so in andere Bereiche so zu übertragen sind. So wie ich das verstanden habe, wollen Sie jetzt keine Schablone sozusagen in andere Bereiche bringen, sondern arbeiten individuelle Lösungen mit den Kunden, mit dem Industriepartner aus, richtig?
Naja, ich sag mal so, der Norden profitiert natürlich von der Windhäufigkeit und der Süden vielleicht mehr von der Sonneneinstrahlung, aber nichtsdestotrotz ist auch im Norden sehr viel Solarenergie vorhanden. Und wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die sagen, es muss überall in Deutschland gleich aussehen, sondern wir verstehen schon, dass natürlich der Windausbau ein bisschen schleppender vorangeht, aber er lohnt sich dennoch. GP Joule hat tatsächlich die erste Windkraftanlage in Bayern gebaut, in der Nähe von Augsburg in Kühlental. Das ist mittlerweile auch schon einige Jahre her. Und wir wissen, dass es da auch möglich ist, Windenergie zu produzieren und auch diese zu kosten, die auch vertragbar sind. Aber vielleicht mal ein bisschen den Hintergrund, warum schauen wir da so rauf? Wenn wir heute nämlich Strom transportieren von Norden Deutschlands in den Süden Deutschland, dann kostet das mehr als die eigentliche Erzeugung des Stroms. Deswegen macht es unglaublich viel Sinn, auch im Süden Windstrom zu produzieren, weil damit vermeiden wir im Endeffekt auch einen großen Teil des Netzausbaus, den wir dennoch brauchen, will ich gleich dazu sagen, aber wir werden nie so viele Netze haben, dass wir alle erneuerbare Energien aufnehmen können. Deswegen müssen wir eben auch so denken, dass wir auch da die Energie produzieren, wo sie eben auch gebraucht wird. Und es lohnt sich dennoch, auch wenn da weniger Wind weht. Ich weiß auch, einige Landstriche, da ist der Süden gesegnet, komplett ohne Wind. Aber es gibt eben auch gute Windstandorte, selbst im Süden Deutschlands.
Wie viel Strom gelangt denn derzeit in Norddeutschland durch die Windenergie ins Stromnetz?
Also wir versorgen uns hier in Schleswig-Holstein zu mehr als 150%, 200% mit erneuerbaren Energien, hauptsächlich Wind. Und wir sind darauf angewiesen, dass der Strom eben auch abgeleitet wird. Und das ist nicht der Fall. Deswegen haben wir hier in unserem Landstrich eben auch häufig täglich, jetzt auch gerade wieder, wir haben ein bisschen Wind und es werden unglaublich viele Windkraftanlagen abgeschaltet. Es gibt hier Standorte, wo die Windkraftanlagen teilweise bis zu 80% ihrer potenziellen Leistung abgeschaltet werden, weil die Netze nicht ausreichen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hintergrund, wenn man das Gesamtenergiesystem sieht. Wir haben ungefähr heute im deutschen Stromnetz eine Anlagenkapazität von 120 Gigawatt Wind- und Solarstrom im Netz. Und unser Stromnetz an sich kann eigentlich nur so zwischen 80 und 90 Gigawatt aufnehmen und verteilen. Das heißt, es ist völlig klar, dass bei viel Wind und viel Sonne in einigen Bereichen schon viel früher eben die Stromnetze voll sind. Und deswegen schauen wir eben auch ganz stark in den Bereich der Sektorkopplung rein. Was kann man sonst mit der Energie hier vor Ort machen? Weil wir ja eh alle anderen Bereiche auch dekarbonisieren wollen, die Wärme und die Mobilität, kann man es ja eben auch schon mal hier vor Ort eben planen und umsetzen, diese Energie vor Ort zu nutzen, weil das schafft eben auch Wertschöpfung vor Ort und das Wertschöpfung schafft in der Regel auch irgendwie immer Akzeptanz. Und das sorgt dann dafür, dass man auch leichter zum Beispiel die Genehmigung umgesetzt bekommt für Windkraftanlagen oder Solarparken.
Ja, auch wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich auch gelesen, dass das Wirtschaftsministerium dort mit dem Land Bayern sozusagen sich diesen Konflikt liefert. Die Bayern möchten nicht so viel Windkrafträder aufstellen wie zum Beispiel der Norden. Wir haben auch ganz viel darüber gelesen, dass natürlich der Wirkungsgrad von Windkrafträdern hier in Süddeutschland deutlich schlechter ist als der im Norden. Das hat mit den Dispatch-Maßnahmen nochmal zu tun. Wir reden da wirklich von weniger als 20% Wirkungsgrad über alle zum Teil. Und das ist schon echt schwierig. Also würden Sie pauschal den Süddeutschen empfehlen, tatsächlich ähnlich viele Windkrafträder wie in Norddeutschland aufzustellen? Oder würden Sie auch sagen, naja, konzentriert euch mal lieber auf Solarparks oder ähnliches?
Nö, also ich denke mal, das ist ganz wichtig. Klar, die Windhäufigkeit, die Windgeschwindigkeit ist im Süden deutlich niedriger, aber es gibt auch sehr gute Standorte, wo sich's lohnt und wo man heute auch im Bundesvergleich auch wettbewerbsfähig Strom erzeugen kann. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass eben die Stromerzeugung eben ja auch nur ein Teil der Stromrechnung ist, nämlich auch die Durchleitungsgebühr auch teilweise sehr hoch ist von Strom von Norden in den Süden, dann macht es durchaus Sinn, auch in Bayern auch ein bisschen zu höheren Kosten den Strom zu produzieren, weil er dennoch günstiger ist als der Strom, der eben teilweise auch gar nicht im Süden ankommt, aber trotzdem nach Süddeutschland verkauft wird durch dieses Redispatch, was Sie angesprochen haben. Absolut, die Empfehlung ist dahin, eben in diese Technologien zu investieren. Das sehen wir ja auch, dass eben das Ganze nicht nur eine Frage des Preises ist, sondern es ist eben auch eine Frage der Versorgungssicherheit. Weil wenn Sie komplett nur auf Solarstrom gehen würden in Bayern, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass wir im Winter zu wenig Energie dort haben, aber im Winter weht der Wind auch mehr, sodass man eben dann mit diesem Mix und eine gute Abdeckung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energienanlagen auch gewährleisten kann. Deswegen, man muss es im Mix sehen und es wird vielleicht nicht so viel erneuerbare Energien im Bereich Wind in Süddeutschland dazugebaut. Ich will hoffen, dass viel Versprochene von der bayerischen Landesregierung auch langsam Einzug hält, dass sie meinen, sie wären der Weltmeister und der Hausbauweltmeister im Bereich der erneuerbaren Energien. Davon sind sie weit weg aktuell und dafür müssen sie sich anstrengen. Und das kann man eigentlich nur wiederholen, dass gerade auch die Industrie jetzt danach verlangt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien jetzt in diesen Regionen schneller vorangeht, weil die natürlich auch sehen, dass andere Firmen, jetzt gucken wir uns eine Google an, gucken wir uns eine Facebook an, schon seit mehr als 10, 15 Jahren darauf bauen, nur aus erneuerbaren Energien Strom zu nutzen. Und das nicht aus dem Grund, weil sie so wahnsinnig stark an die Umweltthemen denken, sondern dass sie viel mehr denken, ich will mir einfach den günstigsten Strom sichern. Und ich finde, da muss man eben auch auf den Mix gucken, ein bisschen Wind, ein bisschen mehr Solar, heißt immer noch, dass ich doch relativ günstig den Strom herstellen kann, auch in Bayern. Und wenn man den dann gut zwischenspeichern kann für die Dunkelflauten wenn man dann die Infrastruktur, die vorhanden ist, auch gut ausnutzt, dann kann man das auch zu sehr guten Konditionen eben herstellen.
Wir werden am Ende dieses Podcasts nochmal ganz kurz über Strompreiszonen sprechen und über Netzausbau. Vielleicht nochmal so ein kleines Lagebild von Ihnen bekommen, was Sie denn da konkret raten. In der Vorbereitung zu diesem Podcast waren wir natürlich auf Ihrer Website und auf der Website von GP Joule. Da gibt es eine Art Energiemasterplan. Da steht, das Energiesystem der Zukunft, so geht Energiewende. Man bekommt da so ein bisschen den Eindruck, dass Sie alle Energiesektoren irgendwie verbinden wollen. Sogar E-Fuels sind dort aufgeführt. Und da haben Sie so vier Credos, so Grundannahmen dann entwickelt, die wir ganz gerne mit Ihnen mal diskutieren würden. Da heißt es zum Beispiel Nummer 1, wir haben genug Flächen. Nummer 2, wir haben die Technologie. Nummer 3, wir brauchen weniger Rohstoffe. Und Nummer 4, wir können viel schneller sein. Wir haben genug Flächen. Das ist das erste Credo, was Sie dort artikulieren. Da wird ja immer von vielen Menschen behauptet, dass das eben nicht der Fall ist, speziell in Süddeutschland. Wie geht denn Ihre Rechnung dazu?
Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Erstmal, Flächen sind ja vorhanden. Das ist ja, sie werden bloß im Moment dann vielleicht für was anderes genutzt. Aber es werden heute schon ungefähr 2,6 Millionen Hektar in Deutschland für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen genutzt. 2,6 Millionen Hektar, wenn ich die mit Solar bebaue, dann schaffe ich ziemlich genau die 2.300 Terawattstunden Energie, die wir in der Summe über alle Energiesektoren in Deutschland verbrauchen. Brauche ich ja gar nicht, würde ich nie machen, sondern man kann eben nur mit einem Bruchteil von dieser Fläche, also vielleicht mit der Hälfte oder ein Drittel von dieser Fläche, die heute eh schon für nachwachsende Rohstoffe, also für die Herstellung von Rapsöl zur Beimischung im Diesel, zur Herstellung von Methanol zur Beimischung im Benzin und die ungefähr 1,2 Millionen Hektar zur Herstellung von Mais für die Biogasanlagennutzung. Wenn man diese Fläche eben nur die Hälfte von nehmen würde, mit Wind und Solar ausbauen würde, dann hätten wir in Deutschland tatsächlich genügend Energie primär erzeugt, die wir in der Summe verbrauchen. Die muss man natürlich dann zwischenspeichern. Und dafür brauchen wir eben Elektrolyseure, dafür brauchen wir Batterieanwendungen. Und damit können wir im Endeffekt alle Bereiche der Energienutzung dekarbonisieren. Uns stört es immer, wenn man mit dem Intro, und häufig merkt man das auch in Berlin, wenn dann da Menschen aufstehen und sagen, wir haben nicht genügend Flächen. Also heute nutzen wir schon mehr Flächen für den Energieanbau. Also das muss man einfach mal faktisch festhalten. Das ist keine Ideologie von uns, sondern das ist eine Zahl, die kann man überall nachlesen, die ist vom Statistischen Bundesamt erhoben. Das ist keine besonders wissenschaftliche Erkenntnis, sondern einfach nur Mathematik. In dem Bereich, glauben wir, muss man für Aufklärung sorgen, weil wir haben ja ein Problem vor uns, dass wir in einer gewissen Geschwindigkeit die Energiewende jetzt auch hinbekommen müssen, um unseren Ausstoß an CO2 zu minimieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann, wenn man das auf das Gesamtsystem guckt. Aber da werden Sie ja gleich bei der nächsten Frage, glaube ich, darauf zukommen.
Genau, das wäre die Nummer 4 gewesen. Aber so wie ich Sie verstanden habe, existiert dieses Problem der Flächennutzung für Energieerzeugung gar nicht wirklich. Ich vermute, auch in Norddeutschland ist das tatsächlich weniger ein Problem als in Süddeutschland. Aber wenn Sie sagen, das ist für Sie nicht existent, dann ist das ja auch schon mal eine Aussage. Nummer 2, wir haben die Technologie. Wir hier in Süddeutschland, speziell an den Batterieforschungszentren, fragen uns da so ein bisschen, naja, wir berichten tagtäglich von neuen Innovationen. Sie praktizieren diese Energiewende ja eigentlich jetzt schon, drücken da voll aufs Gaspedal und wir sind ein bisschen skeptisch sozusagen, dass nicht morgen tatsächlich schon bessere Zukunftslösungen existieren könnten. Da fragen wir uns Ihre Kunden, ist das überhaupt gar kein Thema, wenn sie sagen, naja, wir bauen da jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ist das so in der Realität?
Natürlich geht überall eine technische Entwicklung weiter, aber ich glaube, Sie würden doch jetzt auch nicht behaupten, dass Sie nicht eine Grundversorgung aus 100% erneuerbaren Energien hinbekommen mit der Technologie, die wir heute haben. Gehe ich mal von aus. Also können Sie auch gar nicht verneinen, weil es geht eben heute auch schon. Dass ich natürlich bessere und effizientere Komponenten nachher einsetzen kann. Ich meine, ich habe jetzt seit über 20 Jahren bin ich im Bereich der Solar Parkentwicklung und sehe da jeden Tag neue Fortschritte. Aber hätte ich damals 2003 darauf gewartet, dass ein Modul nicht 120 Watt hat, sondern 400 Watt hat, ja, dann hätte ich bis heute nichts gebaut. Also man muss ja irgendwo anfangen, weil sie leben doch davon, dass Technologie eingesetzt wird. Technologische Fortschritte und die klassische Lernkurve in der Technologie ist die, dass bei der Verdoppelung des Einsatzes einer gewissen Technologie die Kosten für die Herstellung dieser Technologie um 20% sinken. Das heißt, sie brauchen die Anwendung. Sie sind sozusagen auch mit davon von uns abhängig, dass wir in die Anwendung kommen. Weil wenn wir nur drüber reden, dann werden sie sich munter erforschen können, aber eben viel weniger eben tatsächlich irgendwas in unserem Energiesystem bewirken können. Und ich sage immer einen Spruch, und der haut in der Regel auch hin, die Zukunft, die gibt's immer irgendwo schon. Sie ist nur nicht bei uns, aber die Zukunft, irgendwo existiert sie. Und ich habe immer ein gutes Beispiel bei unserem Projekt IFAM in Norddeutschland. Da gibt's eine Region, eine Gemeinde, die schon eigentlich schon zu fast 100% erneuerbar versorgt wird. Und da rede ich nicht vom Strom, sondern da rede ich vom Strom, von der Wärme, von der Mobilität. Und auch fürs Gewerbe liefern wir dort Energie. Und das ist natürlich nicht das perfekte technische und hocheffizienteste Modell. Aber ich gucke jetzt seit über 15 Jahren auf abgeschaltete Windräder. Und immer wieder höre ich die Diskussion, dass man doch auf den Netzausbau schwören sollte und nicht in Sachen Wasserstoff investieren sollte. Wir werden in dieser Situation nicht mit der Einzeleffizienz der Technologie überleben können, sondern wir müssen uns das Gesamtsystem anschauen und da müssen wir die Effektivität messen. Und die Effektivität von abgeschaltetem Strom ist halt null. Und wenn ich diesen abgeschalteten Strom eben nutze, ist sie deutlich höher. Und dass dann wieder jemand sagt, ja, aber der Netzausbau kommt ja bald, der wird halt nie so stark sein wie der Zubau an erneuerbaren Energien. Niemals werden wir das schaffen, diese Leistung, die wir, wenn wir viel Wind haben und Sonne haben, eben dann auch im Stromnetz aufzunehmen. Und das ist auch überhaupt nicht nötig, weil wir eben viele Technologien heute schon haben, die das Gleiche machen wie ein Stromnetz. Nämlich sie leiten Energie ab in andere Sektoren oder in andere Regionen. Und diese sind sogar noch billiger, kostengünstiger als zum Beispiel ein Stromnetz. Wenn Sie daran denken, dass der Südlink, der ja schon seit über 12 Jahren geplant wird, der wird höchstwahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren fertig werden irgendwann. Der hat eine Leistung von 4 Gigawatt. Mehr nicht. Mehr kann das Kabel da nicht aufnehmen. Im zweiten Ausbau schon. Im ersten ist es nur 2 Gigawatt. Es kostet uns diese Leitung, kostet uns ungefähr pro kW ungefähr 6.000 Euro. Ein Elektrolyseur, der auch nur Last abnimmt, der kostet pro kW heute 1.000 Euro, perspektivisch 500, 400 Euro pro kW. Also nur ein Zehntel der Kosten, nimmt dann die Energie auf, wandelt sie um, nicht nur in Wasserstoff, auch in Wärme. Und kann sie denn sogar noch speicherfähig machen? Und dann können wir vielleicht auch unsere Gasnetze nutzen. Aber das muss man auch heute noch nicht machen. Man ist eher erstmal darauf aus, die Energie dann auch vor Ort zu nutzen, weil das schafft, wie gesagt, eben auch die hohe Akzeptanz für den Bereich der erneuerbaren Energien. Und deswegen sagen wir, die Technologien sind tatsächlich eigentlich heute schon da. Natürlich ist es gut, dass sie weiter forschen und dass sie besser werden. Darauf sind wir auch angewiesen, weil wir haben ja auch viel vor uns. Ja, bloß wir müssen eben auch anfangen. Und wir gehen davon aus, dass es bestimmt nachher auch noch bessere Modelle gibt. Und da dürfen wir auch nicht nur auf die Technologieforschung hoffen, sondern wir müssen eben auch sehen, dass unsere Gesellschaft auch in der Lage ist, sich anzupassen, weil wir sind nicht der Meinung, dass wir 45 Millionen Verbrenner auf der Autobahn demnächst als Elektrobatteriefahrzeuge haben, sondern da muss es auch eine Änderung geben in der Mobilität, im Angebot der Mobilität, dass der öffentliche Nahverkehr verbessert wird, damit wir eben auch eine höhere Vielzahl an Möglichkeiten haben, uns in Deutschland vorzubewegen, weil nur so schaffen wir tatsächlich auch unsere Klimaziele einzuhalten.
Eine super Überleitung jetzt gerade zu Punkt 3, den Sie hier artikulieren auf der Website. Da steht, wir brauchen weniger Rohstoffe. Und in dieser Mahnung zu weniger Rohstoffverbrauch, da erklären Sie auch noch dazu, Lithium und Kobalt für Batterien, Kupfer für Stromkabel und reines Wasser für die Elektrolyse sind Beispiele für Ressourcen, die knapp und ungleich verteilt sind und Konfliktpotenzial bergen. Da sind wir so ein bisschen skeptisch einfach geworden oder so mal hellhörig, weil natürlich Kobalt hoffentlich bald nicht mehr in Batterien verbaut werden wird. Aber andersrum, ich meine, Sie bauen ja diese Energielösungen und da ist ja wahrscheinlich immer Rohstoffbedarf. Also da jetzt zu sagen, wir brauchen am Ende des Tages weniger Rohstoffe, da machen wir so ein großes Fragezeichen dran und überlegen uns oder fragen uns vielmehr, ob das dann wirklich der Realität entspricht.
Das ist gut, dass Sie sich das fragen, weil dann kann ich das immer auch beantworten. Also es ist in der Tat etwas, was sich vielleicht auf Deutschland und auch in Europa sich kaum jemand vorstellen kann. Aber wir schaffen das mit unserem Geld, mit Sicherheit alles in dieser Form, wie wir uns das vorstellen, Batterien, 100 Kilowattstunden in jedem Auto, dicke DC-Charger an jeder Ecke, aufgebaut mit fetten Kupferanschlüssen, kriegen wir hier in Europa alles hin. Ja, aber der Rest der Welt, hat der denn noch den Zugang dazu? Aus meiner Sicht ist es so, dass unsere Autos heute aufgrund der schlechten Ladeinfrastruktur viel zu große Batterien eigentlich drin haben. Also sie könnten deutlich kleiner sein, wenn wir die Ladeinfrastruktur deutlich verbessern. Weil dann hätten wir vielleicht auch Batterien übrig für die Länder, die sich das heute eben noch nicht leisten können. Die Länder, die heute schon unter dem Klimawandel leiden, die heute die Batterien bräuchten, um ihre Klimaanlagen laufen lassen zu können, damit sie überhaupt in der Lage sind, in diesen Landstrichen, wo die Temperatur so steigt, überhaupt eine lebensfähige Grundlage oder ein lebensfähiges Umfeld aufzubauen. Das meinen wir damit. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir diese Ressourcen jetzt besonders schonen könnten, sondern wir müssen wissen, dass diese Ressourcen limitiert sind. Kobalt, gebe ich Ihnen recht. Wir werden auch Technologien finden, wo wir vielleicht auch kein Lithium mehr als Batteriegrundstoff haben werden. Aber wir brauchen Erzeugungskapazitäten und wir brauchen es schnell. Und das vergessen viele, dass wir für das, was wir vor uns haben, mal gerade noch 15 Jahre Zeit haben. Ja, und daher sagen wir, bevor wir uns, weil wir so bequem sind, eben in unseren Elektroautos, die am Tag eine Stunde unterwegs sind, 100 Kilowattstunden Batterien einbauen, sollten wir die eher schnell die Ladesäulen flächendeckender ausbauen und Batterien dafür nutzen und auch schnellstmöglich nutzen, um das eben in anderen Ländern einzusetzen. Weil wir müssen, wenn wir in Deutschland die Energiewende hinbekommen, ist es kein Erfolg, wenn die anderen das nicht auch schaffen, weil da werden wir keinen Einfluss auf das Klima haben. Wenn wir es aber schaffen, solche Technologien zu entwickeln, die eben ressourcenschonender sind, dann haben auch frühzeitig die Länder, die sich es kaum leisten können, die Chance, auch eben in diese Technologien zu investieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ja Bewegungen in Deutschland, die sagen, die Gasleitungen müssen zurückgebaut werden. Also das ist ja Fakt, das kommt aus dem BMWK, diese Forderung, wo wir sagen, warum sollen sie zurückgebaut werden? Angeblich, weil wir alles mit Stromnetzen machen. Aber da haben wir gerade eben schon kurz drüber gesprochen, Stromnetze brauchen ja eben auch ein Grundmaterial und die müssen neu gebaut werden und werden nie die Kapazität haben, wie unsere Gasinfrastruktur, auf jeden Fall nicht die nächsten 15 Jahre, wenn wir es nicht erleben, dass sie die Kapazität dafür haben, nicht, noch nicht mal die nächsten 25 Jahre. Und wir sind der Meinung, lassen Sie uns doch lieber diese Rohre im Nutzen und auch zur Übertragung von Energie nutzen, weil das größte Problem im Ausbau der erneuerbaren Energien sind nicht die Genehmigung für Solarparks und für Windparks. Das größte Problem ist die Verteilung der Energie über alle Sektoren hinweg und durch ganz Deutschland durch. Und daran wird es immer wieder haken, weil ich gebe Ihnen das Beispiel. Wir haben Ausbauziele bis 2040, wollen wir unsere Solarleistung von heute ungefähr 60 Gigawatt im Stromnetz auf 400 Gigawatt anheben. Innerhalb von 17 Jahren. Und bei Wind ist es ungefähr ungefähr 60 Gigawatt auf 150 Gigawatt anheben. Das heißt, wir haben nachher eine Gesamtenergielast, wenn Wind weht und Sonne scheint, ungefähr von 600, 700 Gigawatt im Stromnetz. Das ist also enorm, was da an Leistung ankommt. Und die muss eben bestmöglich verteilt werden. Da spielt eine Rolle, dass sich die Industrie endlich auch an die Solar- und Windleistung anpassen sollte in den Verbrauch. Sie sollte ihre Kapazität erhöhen, vielleicht wieder mehr in Lagerwirtschaft investieren. Wir brauchen intelligente Messsysteme in den Einzelhaushalten. Wir brauchen Demand-Side-Management für die Elektromobilität, die auch smart mit reagieren kann, wo die Batterien auch eine kurzfristige Speicherrolle spielen. Aber der Batteriespeicher ist ein Kurzfristspeicher. Und wir brauchen eben Langfristspeicher bei uns, die dann die Energie für die Dunkelflaute bereitstellen. Und da spielen eben Elektrolyseure eine große Rolle. Und wir lieben nicht Wasserstoff. Ich fahre viel lieber ein batterieelektrisches Fahrzeug, also weil es viel agiler ist und komfortabler ist. Ich brauche da keinen Zapfhahn mehr bewegen und nichts mehr. Also ich bin auch beim Tanken nie dabei. Ich stehe ja nie daneben, wenn ich mein Elektroauto angeschlossen habe. Also von der Warte bin ich jetzt kein Verfechter der Wasserstofftechnologie für die Anwendung, sondern ich bin ein Verfechter für einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das beinhaltet allerdings, dass wir möglichst viele Elektrolyseure auch die nächsten Jahre aufbauen müssen, um diese Energie in unsere anderen Energiesysteme, in die Mobilität, in den Schwerlastmobilität meine ich damit insbesondere natürlich, in die Industrie bringen können und aber auch unsere Energie über Wärmepumpen in den Wärmebereich reinbringen können. Also wir haben da noch viele Hausaufgaben vor uns und da spielen viele flexible Einsatzgebiete von zum Beispiel Elektrolyseuren, Wärmepumpen, batterieelektrisches, dieses Schwarmverhalten aus den Batterien, eine große Rolle, um die erneuerbaren Energien im deutschen Netz zu verteilen. Und das deutsche Netz ist ja auch nicht ein Netz, sondern ist ja auch noch, ich sag mal, aufgeteilt in viele Netzengpassregionen, die es auch noch gilt, ich sag mal, vernünftig zu strukturieren, damit dann auch tatsächlich die Energiewende auch wirtschaftlich umgesetzt werden kann, weil so wie wir es im Moment betreiben, dass wenn viel Wind weht in Nordfriesland und in Bayern Strombedarf ist, dann kauft man sich hier oben den Windstrom ein, der aber physikalisch nie unten im Süden landen kann. Ja, und das ist, sorgt für solche Mehrkosten in unserem Volkswirtschaftssystem über die Redispatch-Regelung, dass wir eben genau deswegen über verschiedene Preiszonen und Sonstiges eben auch reden sollten.
Ja, die Frage, die, glaube ich, bisher auch so über diesem Podcast so ein bisschen steht, ist natürlich, wie beurteilen Sie das denn? Wird es für die Energiewende tatsächlich, würde es da Sinn machen, dass wir vielleicht ganz viele individuelle Lösungen angepasst an die jeweilige Region, lokal angepasst finden oder dass es im Prinzip einen Masterplan gibt für ganz Deutschland? Wie beurteilen Sie das?
Also ich glaube, es gibt ganz viele individuelle Lösungen nachher, weil dass wir heute alles gleich machen, liegt ja eigentlich daran, dass der Rohstoff, den wir die letzten Jahre, Jahrhunderte fast für die Energieversorgung genutzt haben, auch überall gleich war. Nämlich es war Öl oder Gas und eben Strom aus Kohle- oder Atomkraftwerken oder Gaskraftwerken. Und das war schon sehr homogenisiert. Jetzt glaube ich schon, dass es in einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei uns, wo wir immer hohe Netzengpässe haben, dass sich das da eben auch schnell mit einem erhöhten Wasserstoffanteil auch andere Industrie rundherum entwickeln, die davon partizipieren, dass es eben ein günstiges Angebot zum Beispiel dann an Wasserstoff gibt. Und in anderen Regionen, die weder viel Wind noch viel Sonne nutzen können, die sind darauf angewiesen, dass sie dann die Energie auf ihren eigenen Dächern oder ihren eigenen Grundstücken produzieren, aber dann vielmehr eben auch auf Energie, die zu ihnen transportiert wird, nämlich in Form von Stromleitung oder von Gasleitung oder von Wärmeleitung, so dass es da unterschiedliche Anwendungen geben wird. Das Schöne ist ja, in einem dezentralen System, wo wir unterschiedliche Anwendungen haben, sind wir nachher aber auch gut redundant aufgestellt, weil es ist wie so ein Wabensystem, was dann, wenn mal eins ausfällt, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn wir beliefern auch, ja, oder haben bis vor kurzem die Wasserstofftankstelle in Hamburg, in der Hafen City auch mit Wasserstoff beliefert, weil eben der andere Wasserstofflieferant, der grünen Wasserstoff liefern sollte, nicht konnte. Man ist also auch dort flexibel aufgestellt. Und je mehr Player da drinnen sind, desto schneller wird auch diese Energiewende auch geklappen. Und das zeigt ja auch immer wieder die Entwicklung im Bereich des Zubaus der erneuerbaren Energien. Wenn man erstmal freie Hand hat, dann wird das auch ganz schnell gehen. Und deswegen bin ich da auch sehr optimistisch.
Ganz toll, Ihnen zuzuhören, dass Sie diese Problematiken immer ganzheitlich betrachten und sozusagen dann doch im Lösungsfall dann doch jetzt die dezentralen, lokalen Lösungen irgendwie anvisieren. Jetzt kommen wir mal auf die E-Farm zu sprechen, dort in Nordfriesland. Sie haben vor kurzem den Deutschen Mobilitätspreis 2022 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite. Die E-Farm, die ist Deutschlands größtes grünes Wasserstoffmobilitätsprojekt. Entwickelt und betrieben von Ihnen in Nordfriesland. Dort wird der Strom von Windkraftanlagen für die Erzeugung von Wasserstoff bereits genutzt. Können Sie das Projekt bitte noch mal kurz vorstellen hier?
Ja, initial haben wir dieses Projekt dafür entwickelt, um die Akzeptanz für erneuerbare Energien zu verbessern. Wir leben hier in einer Region, wo viele Windkraftanlagen stehen, viele Solaranlagen stehen. Und wenn viel Wind weht, werden eben viele Windkraftanlagen auch abgeschaltet. Und das ist natürlich auch deprimierend, auch für den Bürger. Der muss eher auf die Windkraftanlagen gucken und dann dreht sie sich noch nicht mehr, wenn viel Wind ist. Das fördert nicht unbedingt die Akzeptanz, obwohl auch hier alle viel Geld auch mit diesen Technologien verdienen. Aber es nicht für bei jedem kommt denn da ein Mehrwert an. Und für uns war wichtig, im Endeffekt die Wertschöpfungskette zu verlängern von dem Bereich der erneuerbaren Energien, sodass man diesen Strom, der dann eben abgeschaltet wird, eben nicht abschalten muss, also dass die Windkraft dann ein bisschen länger drehen kann und wir diesen Strom nutzen, um ihn eben in Form von Wasserstoff umzuwandeln. Dabei entsteht Abwärme, das nutzen wir auch vor Ort und beheizen damit ein Dorf und auch ein Industrie- oder einen landwirtschaftlichen Betrieb und ersetzen damit über 80.000 Liter Heizöl jedes Jahr in diesem einen Projekt. Und für uns war wichtig, den Mehrwert zu zeigen und ein Mehrwert ist eben jetzt, wir haben in diesem Projekt die Elektrolyseure aufgebaut, wir haben zwei Wasserstofftanksteine errichtet, betreiben dort zwei Busse, die wir an den öffentlichen Nahverkehrsbetrieb vermieten, wo jetzt 10 weitere Busse dazu bekommen und hier im Endeffekt jetzt der Mehrwert auch in der Bevölkerung stattfindet. Sie können sozusagen jetzt mit emissionsfrei zur Schule fahren, die Kinder oder zur Arbeit fahren mit dem Bus. Wir haben dort recht viele Unternehmen mit dran beteiligt, die, nachdem wir das Projekt fertig projektiert haben, mit eingestiegen sind und auch einen Nutzen durch ihre Kunden oder durch ihre Mitarbeiter dort haben. Und wir zeigen eben vor Ort eigentlich, wie man aus einem Rohstoff wie eben Strom mehr machen kann als nur Strom, sondern eben Wasserstoff, Wärme und sogar Mobilität. Und das schafft auch wieder ein bisschen mehr Identität für den jeden Einzelnen von uns hier, weil man eben sehen kann, okay, man kann doch deutlich mehr produzieren. Und als ich damals den ersten Bus getankt habe, mein Hintergrund ist ja Landwirtschaft, und da kam mir so vor, als wenn man im Hofladen steht und sein erstes gebackenes Brötchen verkauft und nicht nur Getreide in einem 50-Kilo-Sack verkauft. Also es eben hochveredelt und eben möglichst effizient eingesetzt, die Energie, weil wir versuchen, alles rauszuholen. Die Alternative wäre da nur, dass der Strom abgeschaltet wäre. So, und das wird sich höchstwahrscheinlich in vielen Landstrichen Deutschlands widerspiegeln. Wir haben die gleichen Netzabschaltprobleme in anderen Ländern. Und wir haben das Thema der Akzeptanz überall zu lösen. Und das kriegen Sie am besten in den Griff, wenn Sie die Wertschöpfung in der Region eben auch steigern.
Und wird dieser von Ihnen erzeugte Wasserstoff dann auch tatsächlich durch Brennstoffzellen wieder rückverstromt, beispielsweise zur Einspeisung jetzt für nachts oder sowas?
Nee, wir nutzen den in erster Linie in der Mobilität, weil auch das sind Themen, die kommen irgendwann, dass man auch, ich sag mal, diesen Wasserstoff auch nutzt, um ihn zurück zu verstromen, zum Beispiel für diese Dunkelflauten. Da haben wir aber heutzutage ja noch genügend Erdgas eingekauft das letzte Jahr. Aber im Moment wird das hauptsächlich in der mobilen Schwerlastmobilität eingesetzt. Da ist die Zahlungsbereitschaft aktuell auch die höchste.
Aber wenn Sie jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, wo könnte denn dieser Wasserstoff beispielsweise auch für diese Dunkelflauten gespeichert werden? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ja ein sehr gutes Gasnetz in Deutschland. Und zu unserem guten Gasnetz in Deutschland gehören auch große Gaskavernen, die wir in Deutschland errichtet haben. Nun brauchen wir für Wasserstoff ein bisschen mehr Platz zur Speicherung, ungefähr das Doppelte bis Dreifache, um die gleiche Menge zu speichern. Das heißt, Gaskavernen spielen da eine große Rolle, Gasspeicher in der Summe. Das müssen auch nicht immer nur die großen Kavernen sein, das können auch lokale Speicher sein. Wir arbeiten auch mit mobilen Speichern, mit denen wir auch nicht nur eine Speicherung aufbauen, sondern auch einen Transport für diesen Wasserstoff aufbauen. Wir sehen es so, dass wir schon auch zentrale Wasserstoffnetze in Deutschland haben werden, die einmal die Industrie mit dem Wasserstoff als Grundstoff versorgt, aber eben auch dafür da ist, dass Wasserstoff zentral irgendwo gespeichert werden kann in großen Mengen. Wir haben ja auch im Erdgasbereich strategische Reserven in unserem Boden drinne, gerade um die Region Wilhelmshaven herum. Das ist, glaube ich, der größte deutsche Gasspeicher, den wir dort haben. Und der muss in Zukunft ersetzt werden durch Wasserstoffspeicher. Aber man kann auch in den Salzkavernen auch Wasserstoff speichern. Da sehen wir ein großes Potenzial und da sollte man jetzt auch rein investieren. Und damit kann ich natürlich ohne weiteres eine Dunkelflaute auch überbrücken, weil das Gas kann ich dann zurück verstromen oder eben für andere Zwecke dann eben nutzen, für die Industrie nutzen. Da sehen wir schon so, dass gerade das Ausland zeigt und man sieht, ich sag mal, nur 60, 70 Kilometer nördlich von uns, das ist in Esbjerg, da wird heute schon ein Gigawatt-Elektrolyseur gebaut in Dänemark. Und dort wird heute schon darüber nachgedacht, diesen Wasserstoff nach Deutschland zu schicken.
Wie viele Elektrolyseure haben Sie denn konkret in dieser E-Farm? Und was mich so jetzt sehr interessiert ist, Sie benutzen diesen Wasserstoff schon, um den Wärmesektor sozusagen zu speisen. Da wird ja immer ganz häufig gesagt, unsere Gasnetzwerke, die können gar nicht mit Wasserstoff sozusagen anteilig gespeist werden, weil dann die Leitungen kaputt gehen etc. Also wie nutzen Sie den Wasserstoff für die Wärme? Dort für den Wärmesektor generell und wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, das ist ein bisschen anders, als Sie sich das gerade vorstellen, sondern wir nutzen nicht den Wasserstoff selber für die Wärmeversorgung, sondern wir nutzen die Abwärme in der Elektrolyse. Die Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 75% und 25% der Energie, die ich reinstecke in die Elektrolyse, die landet in der Wärme, 75% landet im Wasserstoff. Und diese Abwärme nutzen wir und heben das dann teilweise nochmal durch Wärmepumpen, ergänzen wir auch gerne mit Wärmepumpen nochmal an, um dann die richtige Vorlauftemperatur für ein normales Nahwärmenetz zu bekommen. Also wir nutzen im Moment noch keinen Wasserstoff für die reine Gasverbrennung nachher in irgendeiner Gastherme. Das sehen wir auch nicht unbedingt als die Technologie an für die Zukunft, sondern da bauen wir eher auf die Installation von Nah- oder Fernwärmenetzen und in Zusammenhang mit Wärmepumpen. Und die Gasnetze selber, die können sehr gut genutzt werden für den Transport von diesem Wasserstoff. Also heute ist ja eine Beimischung erlaubt, das soll angehoben werden. Heute ist es so gängig, dass man so 3-4% beimischen kann im Erdgasnetz. Früher die Stadtnetze hatten, die abgegrenzten Stadtnetze hatten einen viel höheren Anteil an Wasserstoff im Netz drin. Das heißt, technologisch auch dort ist die Technologie soweit mit wenig Umrüstmaßnahmen an den Ventilen, an den Zählenstellen, kann man mehr Wasserstoff einsetzen, man kann durchaus bis zu 15% Wasserstoff auch in unserem Erdgas einsetzen. Und es werden auch schon einige, wenn man nach in die Niederlande schaut, sieht man eben auch schon einige alte Erdgasnetze, die komplett umgerüstet worden sind auf Wasserstoff. Also ist durchaus möglich.
Letzte Frage in diesem Themenkomplex wäre noch, wie sieht das denn mit dem Betreiber so eines Dorfes aus? Also lohnt sich das preislich, da tatsächlich all diese Elektrolyseure und dann noch die technischen Umrüstungen dann zu verwirklichen? Bietet sich das eigentlich auch für andere Dörfer und Gemeinden, vielleicht sogar gar nicht mal in Norddeutschland, an, das zu übernehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen jetzt eigentlich nichts anderes, dass wir diese E-Farm-Projekte auch in ganz Deutschland planen. Und da gibt es eine hohe Nachfrage, gerade in den Kommunen danach, eben diese Lösungen anzuwenden. Und unter anderem in Baden-Württemberg sind wir aktiv und haben eigentlich eine Kopie des Projektes Norddeutschland eben auch da unten. Und das sind viele Projekte, an denen wir da gerade arbeiten. Und wenn man es eben so smart integriert, dann macht das auch wirklich Sinn. Wenn man es einfach nur einzeln betrachtet und auch dieser Elektrolyseur keinen wirklichen Nutzen im Stromnetz bietet, dann ist es natürlich schwer, auch teilweise sowas zu rechnen. Aber hier gerade in Norddeutschland, Gesamtnorddeutschland, aber auch Ostdeutschland, haben wir viele Netzengpassgebiete, wo diese Anwendungen gut zum Tragen kommen und damit im Endeffekt auch die Wasserstoffwirtschaft nach vorne bringen. Und wir sind selber mal Elektrolysehersteller gewesen und haben uns mit der Technologie ziemlich stark auseinandergesetzt. Damals kostete so ein Elektrolyseur irgendwo 5.000 Euro pro kW. Heute sind wir bei unter 1.000 Euro pro kW und zukünftig wird es unter 500 Euro pro kW sein, sodass da auch diese Investitionskosten gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern die große Rolle spielen eigentlich immer nur die Strombezugskosten, die Energiekosten. Und die sind natürlich besonders günstig, wenn man es damit vergleicht, dass sonst Windkraftanlagen oder Solaranlagen abgeschaltet werden müssen.
Ja, dann kommen wir nochmal auf den Mobilitätsbereich zu sprechen. Sie haben da vorhin von den Wasserstoffbussen gesprochen. Wie viele Wasserstofftankstellen haben Sie denn da in der Region?
Also wir haben hier zwei Tankstellen in der Region in Nordfriesland aufgebaut, selber aufgebaut, die im Endeffekt eine gute Versorgungssicherheit für ganz Nordfriesland mittlerweile bereitstellen. Aber es gibt eben auch andere, die auch schon Wasserstofftankstellen errichtet haben. Es gibt hier oben in Schleswig-Holstein, glaube ich, 5 oder 6 mittlerweile. Das ist natürlich, hört sich erstmal nicht viel an, aber wir konzentrieren uns jetzt ja auch noch nicht unbedingt auf den Transitverkehr im Lkw-Verkehr, dass man europaweit ein flächendeckendes Netz braucht, sondern wir versuchen uns erstmal auf den Verkehr zu beschränken, der sehr lokal stattfindet, wo man eben abends nach Hause kommt. Und so eine Tankfüllung für so einen Bus hat uns eben auch überrascht. Der verbraucht auch weniger, als wir dachten. Der braucht ungefähr seine 5 Kilo pro 100 Kilometer. Die fahren so 300 Kilometer am Tag, also kommt da ohne Probleme mit einmal tanken am Tag aus, können bis zu 600 Kilometer fahren an einem Stück. Sodass da eben auch ein flächendeckender Einsatz mit diesen drei Tankstellen im nördlichen Schleswig-Holstein auch ausreicht. Natürlich sind wir nicht so dicht besiedelt wie jetzt der Süden, aber es ist auch kein Problem, diese Infrastruktur schnell aufzubauen, um mehr Kapazitäten bereitzustellen. Wir sind jetzt schon dabei, das Projekt IFAM zu verdreifachen in der Leistung, weil die Nachfrage nach Wasserstoff dazunimmt und weil natürlich auch immer weiterhin noch das Problem besteht, dass die Energie hier nicht wegkommt. Und es wird auch weiterhin der Fall sein, dass wir nie schaffen werden, die gesamte erneuerbare Energieleistung über Stromnetz abzuleiten.
Wir haben hier im Podcast kurz mit Herrn Dr. Wagner von MAN auch über Wasserstofftankstellen gesprochen. Was ist denn Ihre Meinung zu dem Thema, ob man Wasserstofftankstellen über ein Pipeline-System anknüpfen müsste oder quasi belieferbar per Lkw denken sollte? Also ich nehme an, Ihre Elektrolyseure, die stehen direkt neben dem Windkraftwerk und da steht direkt die Wasserstofftankstelle nebendran, oder?
Nee, wir fahren tatsächlich den Wasserstoff in Trailer zu den Tankstellen hin. Diese Trailer dienen auch gleichzeitig als Energiespeicher, fahren Wasserstoff eben auch weiter. Dadurch schafft man damit auch ein mobiles Produkt, was man mehreren anbieten kann, was wir auch mittlerweile auch anderen Tankstellen schon angeboten haben oder auch die das auch abgenommen haben. Ein Pipeline-System heißt tatsächlich, man muss ein eigenes Netz aufbauen, ein neues Pipeline-Netz aufbauen. Und das ist natürlich sehr aufwendig für so ein Geschäft. Also da sehen wir eher die Vorteile in der technologischen Entwicklung auch hier, dass man immer mehr in so ein Trailer-System auch transportieren kann, immer mehr Wasserstoff und dass die Technologien, die Kompressoren, die dazu genutzt werden, um die Trailer zu befüllen, die Trailer selber immer besser werden, immer mehr Menge mitnehmen können. Und allein da in den letzten 4 Jahren, was sich da entwickelt hat, früher hat so ein Trailer, 20-Fuß-Trailer war das, hat ungefähr 300 Kilo mitgenommen. Heute nimmt ein 40-Fuß-Trailer irgendwie 1,2 Tonnen mit. Da sind wir ja gerade erst angefangen mit der technischen Entwicklung, auf die Sie auch eingangs eingespielt haben. Dennoch fangen wir trotzdem schon an mit dieser Wasserstoff-Trailer-Mobilität. Und die wird es eben auch dann ermöglichen, dass man zum Beispiel auch Baumaschinen auf Baustellen irgendwann mobil versorgen kann. Und wenn man es heute sieht, wo ein Spediteur, wenn man über MAN nachdenkt, wo ein Spediteur seine Tankstelle hat, teilweise hat er ja eine eigene Betriebshof-Tankstelle oder er tankt eben an großen Tankpool-Vereinigungen. Da sind schon echt viele Tankstellen, die man dann mit einer Pipeline auch versorgen sollte. Ich glaube, dass eben dadurch, dass der Wasserstoff sehr dezentral produziert wird in Zukunft, weil wir ja dezentrale Erzeugungsanlagen auch aus dem Bereich Wind- und Solaranlagen auch haben, sehr dezentral verteilt haben. Und da entsteht ja auch der Netzengpass, wo man dann den Wasserstoff eben auch produzieren möchte, dass über diese Dezentralität sich es nicht unbedingt als erstes ergeben wird, das alles über eine eigene Pipeline zu machen. Weil ich kann es nicht zusammen im Erdgasnetz machen, weil gerade im Verkehrsbereich sind die Brennstoffzellen darauf angewiesen, dass der Wasserstoff eine sehr hohe Reinheit hat. Das heißt, es muss ein ausschließliches Wasserstoffnetz sein, was dann eben gewährleistet, dass die Reinheit des Wasserstoffs eben nicht beeinflusst wird.
Ich erinnere mich dunkel an eine User-Frage. Da hat eine E-Mail uns erreicht. Da ging es darum, dass sich jemand eine Brennstoffzelle in den Keller gestellt hat und die Abwärme davon zum Heizen des eigenen Eigenheims verwendet. Und in dieser E-Mail, da stand drin, beschäftigen Sie sich doch bitte mal mit der Abwärme von Biogasanlagen zur Stromversorgung. Herr Petersen, haben Sie denn auch Erfahrung damit, die Abwärme von Biogasanlagen irgendwie schon zu nutzen in Norddeutschland? Das ist, glaube ich, ein Riesenteil, der immer so unterschätzt wird, oder?
Ja, es gibt viele Biogasanlagen, die ihre Abwärme nicht nutzen. Also so eine Biogasanlage ist ja eigentlich aufgebaut wie jedes konventionelles Blockheizkraftwerk, was auch Erdgas verbrennt. Und diese Kraftwerke oder diese Motoren sind eigentlich dazu ausgelegt, ja nur 40% der Energie in Strom umzuwandeln und 60% in Abwärme. Und diese Abwärme nicht mitzunutzen, ist tatsächlich nicht besonders schlau. Wird allerdings auch eigentlich schon angereizt, diese Abwärme zu nutzen, weil es gibt so einen sogenannten KWK-Bonus, Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus, den man da generieren kann, wenn man die Abwärme nutzt. Also gerade Biogasanlagen sind eigentlich heute fast nicht mehr wirtschaftlich, wenn sie die Wärme gar nicht mehr nutzen, muss man dazu sagen. Also deswegen, ich glaube, das Problem hat man gelöst. Bei den Brennstoffzellen in den Haushalten ist es ja tatsächlich auch so, die laufen ja entweder mit Wasserstoff, da gibt es nicht so viele von, aber einige laufen ja auch sogar mit Erdgas. Und die haben ja auch eine Abwärmenutzung. Also es ist immer schlau, die Gesamtenergie zu nutzen. Und der Staat ist auch gut daran beraten, diese Energie, diese Nutzung auch ein bisschen zu fördern, so wie es in der Vergangenheit auch mit den Blockheizkraftwerken gemacht hat.
Kommen wir mal zur letzten Frage. Patrick hat es vorhin schon angesprochen, die Strompreiszonen in Deutschland. Da würde uns jetzt interessieren, wir haben in den letzten Podcasts da oft drüber gesprochen, über die Strompreiszonen. Und da haben wir auch gehört, dass es Pläne gibt, dass Norddeutschland einen eigenen Strompreis bekommt. Wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie diese ganze Thematik?
Ja, irgendwas muss man machen. Und wenn man jetzt mal so vergleicht, es gibt nur einen weiteren anderen Markt, wo Entfernung keine Rolle spielt in Deutschland. Und das ist die Briefmarke. Ob Sie den Brief zu Ihren Nachbarn schicken oder nach Bayern schicken, kostet immer gleich viel. Das ist mit der Energie genauso. Wenn ich aus Nordfriesland Energie nach Bayern schicke, dann kostet der Transport genauso viel und der kann sogar auch bei mir einkaufen und muss den Transport gar nicht berücksichtigen, sondern kann den Preis kriegen. Und das Verrückte dabei ist, der Strom kommt gar nicht physisch unten bei ihm an. Das sorgt für hohe Allgemeinkosten, die umgelegt werden in der Regel auf die Netzentgelte. Also Strompreiszonen machen Sinn oder eben entfernungsabhängige Netzentgelte. Das macht also, dass das Thema Entfernung zum Marktplatz keine Rolle spielt, ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn, was wir da betreiben, weil die Kosten, die dadurch entstehen, werden auf die Allgemeinheit umgelegt und das erzeugt auch so viel höhere Kosten im gesamten System, dass wir damit natürlich auch so ein bisschen die Akzeptanz der erneuerbaren Energien immer wieder klein halten. Und dabei haben gerade die erneuerbaren Energien die große Chance, die Energiekosten so deutlich zu reduzieren. Weil Teil der Energiekosten, und das ist bei uns in Norddeutschland so, wir haben hier bis zu 14 Cent Netzentgelte, das ist dreimal so viel, wie die alleinige Erzeugung aus Strom kostet. Wenn ich den Strom von hier zu meinem Nachbarn schicke, dann muss der 14 Cent Netzentgelte zahlen. Wenn ich den Strom von hier nach Bayern schicke, zahlt er ungefähr 5 Cent Netzentgelte. Also es ist eben ziemlich paradox, das System. Kommt natürlich aus der Grundüberlegung, dass wir zentrale Energieerzeugungssysteme haben und nur über eine Stromverteilung nachdenken. Da hat das System auch immer gut funktioniert. Heute müssen wir dringend irgendwelche Regeln anpassen, damit uns das kostentechnisch nicht völlig auf die Füße fällt. Und da gibt es zwei Ansätze, in Deutschland zwei Preiszonen oder drei oder mehrere Preiszonen zu machen, die dann auch physisch irgendwo im Zusammenhang stehen und dass man darüber hinaus eben sonst über ein gerechtes Netzentgelt redet, was dann deutlich die Netzentgeltkosten reduzieren könnte und damit auch Kaufentscheidung von einem Kunden, einem Abnehmer in Bayern natürlich beeinflussen würde, ob er tatsächlich dann in Norddeutschland die Energie kauft oder doch lieber in Süddeutschland und damit in Süddeutschland auch provoziert, dass mehr Wind- und Solaranlagen auch ausgebaut werden. Das ist ja die Idee dahinter. Oder dass man, anstatt dass man hier oben Windkraftanlagen abschaltet, hier die Industrie ansiedelt, die viel Energie braucht, um eben auch Netzausbau zu vermeiden und teure Umwandlungskosten zu vermeiden. Alles so Sachen, die man mit berücksichtigen muss. Also das sind gute Überlegungen, die da jetzt stattfinden. Wir wissen, dass es politisch nicht einfach umsetzbar ist. Da gibt es ja viele Töne aus Süddeutschland zu hören, die das mit Macht verhindern möchten. Aber auch die werden das Problem nur lösen können, wenn sie dann entweder ganz viele erneuerbare Energien im Süden ausbauen, aber wenn sie sich weiter darauf verlassen, dass im Norden die Windkraftanlagen stehen und in Bayern der freie Blick auf die Berge garantiert wird, dann haben sie sich, glaube ich, aufs falsche Pferd gewettet, glaube ich, mal zum Schluss.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Petersen, und die schönen Einblicke, die Sie uns geliefert haben. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück weiterhin bei Ihren Projekten und dass das alles sich so weiter auch vielleicht in andere Regionen noch fortpflanzt, diese Art von Projekten. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen zu diesem Projekt haben oder allgemein zu der Thematik, was Wasserstoff angeht, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an daniel.messling@kit.edu oder patrick.rosen@kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.